Einen wunderschönen guten Abend. Darf Sie ganz herzlich zu unserer 6. Ringvorlesung und damit der vorletzten in diesem Jahr. Nächste Woche gibt es noch mal eine begrüßen. Wir werden heute ein bisschen die Perspektive wechseln. Wir werden nicht mehr nur auf uns selbst, sondern darauf schauen, wie aus uns selbst heraus auch so etwas wie Globalisierungskontexte, hegemoniale Kontexte dazu führen, dass wir andere Kulturen der unseren angleichen wollen. Dafür kann man niemand Besseres einladen als den Manfred Liebel. Wer sich mit Kindheit im Süden, wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, stößt unweigerlich zunächst auf ihn. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Er hat auch ein wunderschönes Buch vorgelegt, auf das er noch hinweisen wird, über postkoloniale Kindheiten, eigentlich ein Muss für alle Kindheitspädagogen, für alle SozialarbeiterInnen, es zu lesen, aber ich will nichts vorwegnehmen, auch nicht eine lange Laudatio auf dich halten, obwohl mir das schon sehr am Herzen liegt, das zu tun, aber ich tue es nicht. Du wirst selbst die Laudatio sein für dich und vielleicht willst du auch noch ein paar Worte über dich selber sagen. Manfred, bitte, du bist dran.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin ganz begeistert, so viele interessierte Menschen hier vorzufinden. Bei solchen Vorträgen ist das ja sonst nicht unbedingt immer der Fall. Roland Lutz hat mich eingeladen, ich soll noch was über mich sagen. Soll ich das wirklich machen, oder? Also mal kurz wenigstens biografisch, also sozusagen ganz weit zurück. Ursprünglich habe ich mal Bäcker gelernt, aber dann irgendwie die Chance gehabt, noch zu studieren. Das war vorwiegend Soziologie und Philosophie. Und ich bin sozusagen als Diplom-Soziologe und dann promoviert, irgendwann mal an der Pädagogischen Hochschule und danach an der Technischen Universität in Berlin gelandet, wo ich bis 2005 sozusagen tätig war und danach sozusagen offiziell im Ruhestand, habe ich aber noch an der anderen Universität in Berlin, an der Freien Universität, zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen noch einen weiterbildenden Masterstudiengang zu Kindheitsstudien und Kinderrechten aufgebaut habe, den wir auf Englisch machen, weil wir international orientiert ist und da sind auch von den Studierenden, die da kommen, so im Schnitt immer 2/3 bis 3/4 aus anderen Ländern und viele und fast alle haben, wie das ja heute üblich ist, einen sozusagen multikulturellen und multinationalen Background, eine Lebensgeschichte. Und das ist also für mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Ich bin froh, dass ich immer noch weitermachen kann, weil so die Zusammenarbeit mit den Studierenden ist für mich sozusagen auch immer ein anregendes und belebendes Element. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der jetzt mehr zu dem Thema oder auch zu dem Thema jetzt gehört. Ich habe viele Jahre meines Lebens in Lateinamerika und einige auch in Afrika verbracht, auch vorwiegend Lateinamerika, und habe dort auch viele Jahre mit Kindern selber praktisch gearbeitet. Also als Streetworker und dann so als Berater auch von Kinderorganisationen und Kinderbewegungen. Da will ich mich in meinem Vortrag auch ein bisschen sozusagen darauf beziehen. Da zumindest ist das ein Stück weit der Hintergrund meiner Überlegungen zu dem, was ich in dem erwähnten Buch Postkoloniale Kindheiten versuche, so darzustellen. Also Kindheiten, die beeinflusst sind, also von dem, was so im Gefolge so der Kolonialepoche in diesen inzwischen unabhängigen, zumindest formal unabhängigen Ländern leben, vor allen Dingen unter relativ prekären Bedingungen leben. Und das ist auch mein Bezug, mein hauptsächlicher Bezug jetzt in meinem Vortrag. Also wer interessiert ist an dem Buch, also ich habe hier überhaupt einige Propagandamaterialien mitgebracht. Also ein Flyer zu dem Buch, wenn jemand Interesse hat. Ich habe auch noch ein Exemplar da, der sogar billiger loswerden kann. Also statt für 30, für 20 Euro. Ansonsten liegt der Flyer da und ich habe auch noch ein paar andere Flyer mitgebracht, weil ich, wie sicher viele von Ihnen auch in bestimmten sozusagen politischen Zusammenhängen aktiv sind. Also ich habe lange Jahre in Nicaragua gelebt und habe da auch familiäre Bindungen, freundschaftliche Bindungen hin und bin eben dort ziemlich berührt und ziemlich auch belastet durch die Situation dort, also durch die Art, wie dort mit protestierenden Menschen umgegangen wird. Und da haben wir gerade zum Tag der Menschenrechte, der ja gestern war, der Internationale Tag der Menschenrechte, haben wir in Berlin eben so eine sogenannte Mahnwache für die inzwischen über 500 politischen Gefangenen gemacht und ihre Freilassung gefordert. Also einen solchen Flyer habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht, auch wenn das gestern vorbei ist, aber das Faktum, dass so viele Menschen dort eingeknastet sind und auch zum Teil schon zu teilweise absurden Strafen mit absurden Vorwürfen verurteilt worden sind, es geht daraus hervor. Und außerdem weise ich da auch noch auf so eine andere Demo hin, die im Januar geplant ist. Also da, wie gesagt, wenn Sie Lust haben und Interesse haben, können Sie dann nachher noch zugreifen. Ja, gut, also wie gesagt, was ich heute Ihnen erzählen will, allerdings ohne Sie jetzt mit PowerPoint zu unterhalten, also ich muss Sie jetzt schon nötigen, ein bisschen meinen Worten zuzuhören und da die nötige Fantasie dabei mit sozusagen zu entwickeln. Das, was ich sagen will, basiert weitgehend auf dem, was ich so an Forschungsarbeit, an Reflexionsarbeit in dieses Buch Postkoloniale Kindheiten eingebracht habe. Und da ein Teil der Thematik, also mit der ich mich zu der ich mich darin ausbreite, bezieht sich auf das, was ich postkoloniale Eroberung nenne. Eroberung, ich werde das noch erklären, was ich damit meine. Also postkoloniale Eroberung von Kindheiten. Ich habe dann noch sozusagen jetzt in dem Titel des Vortrags den Aspekt der Homogenisierung aufgenommen, weil der also eine zentrale Rolle spielt, sozusagen als übergreifendes Thema dieser Ringvorlesung. Aber das entspricht durchaus auch meiner Intention, also dazu im Zusammenhang mit dem Problem der Eroberung was zu sagen. Also wenn ich von Eroberung und Homogenisierung von Kindheiten spreche, beziehe ich mich sowohl auf materielle als auch ideologische Aspekte. Zum einen bedeuten sie, dass das Leben von Kindern des globalen Südens, also ich rede vom globalen Süden nicht im Sinne sozusagen einer puren geografischen Verortung, sondern mehr einer, wie könnte man sagen, geopolitischen Verortung. Also Länder, die vorwiegend, sagen wir, auch im geografischen Süden liegen, aber auch bis in den Norden sozusagen hineinreichen, vor allem über Migrationsprozesse. Also ich werde es nachher noch erklären, warum ich sozusagen vom globalen Süden rede und diesen vom globalen Norden unterscheide. Also zum einen bedeutet Eroberung und Homogenisierung von Kindheiten, dass das Leben von Kindern des globalen Südens durch die wachsende, ich rede deswegen auch von des globalen Südens, sondern im globalen Süden, ja, um das nicht nur so stark auf den geografischen Aspekt zu beschränken. Also, dass die durch die wachsende weltweite soziale Ungleichheit bestimmten Zwängen unterworfen wird und vielfältig überlieferte Kindheiten zerstört und nach dem Muster westlicher Kindheit zu homogenisieren versucht werden. Ich werde was westliche Kindheit, was ich darunter verstehe, werde ich gleich noch erläutern. Zum anderen bedeuten sie, dass das westliche als einzig modern oder besonders fortschrittlich geltende Kindheitskonzept über bestimmte Politiken und Entwicklungsprogramme den Menschen in anderen Regionen der Erde aufgedrängt und übergestülpt wird. Dadurch werden die in diesen Regionen über Jahrhunderte bestehenden und sich verändernden Lebensformen und Muster von Kindheit abgewertet, marginalisiert und letztlich ihrer Grundlagen und ihres Sinnes beraubt. Von postkolonial spreche ich, da es sich um Vorgänge handelt, die nach der formalen Beendigung der kolonialen Eroberung in versteckter und teilweise humanitär verbrämter Weise fortgesetzt werden. Also Sie sehen schon, dass ich, jetzt suche ich gerade mein Papier. Sie sehen schon, wenn ich von Kindheit oder Kindheiten spreche, habe ich im Sinn, dass es sich hier um verschiedene sozusagen Konzepte handelt. Die Soziologen reden auch von sozialen Konstruktionen, Handel, die aber eine Basis im Leben haben, eine materielle Basis im Leben haben, das heißt auch aus konkreten, lebenden, körperlich existierenden Kindern bestehen. Ja, aber wie sie gesehen werden und wie sie sich selber sehen und wie man mit ihnen umgeht, das ist vielfach davon beeinflusst, welches Konzept von Kindheit jeweils in einer Gesellschaft oder in einer Kultur besteht. In meinem Vortrag werde ich zunächst der Frage nachgehen, wie sich die Globalisierung auf das Leben der Kinder auswirkt und ob wir heute von einer globalen Kindheit, ich meine das im Singular, also eine sozusagen Form der Kindheit, sprechen können oder ob wir eher von globalen Kindheiten im Plural sprechen sollten. Anschließend werde ich darlegen, dass die Globalisierung nicht zu einer Homogenisierung der Welt führt, sondern mit einer wachsenden materiellen Ungleichheit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden einhergeht und die ideologische Dominanz des globalen Nordens verstärkt. Im zweiten Teil des Vortrags werde ich verdeutlichen, warum und in welcher Weise postkoloniale Theorien, das ist jetzt wieder ein extra Kapitel, es gibt solche Theorien, die sich besonders befassen mit postkolonialen Ereignissen oder Konstellationen und ihren Auswirkungen, also in welcher Weise diese Theorien für das Verständnis dieser Prozesse hilfreich sein können und wie sich die postkolonialen Machtverhältnisse in eurozentrisch beschränkten und auf Homogenisierung gerichteten Politiken über Kindheit oder Kindheitspolitiken reproduzieren. Am Ende schließlich werde ich zumindest andeuten, was dies für die Subjektivitäten der Kinder des globalen Südens bedeutet und wie Kinder darauf antworten. Also zunächst zu der Frage globale Kindheit im Singular oder globale oder globalisierte Kindheiten im Plural. Ein Blick auf die Geschichte und in verschiedene Teile der Welt lässt die Vorstellung absurd erscheinen, dass es eine homogene globale Form von Kindheit gäbe. Aber es ist auch zu bedenken, dass die räumliche Verdichtung der Welt durch wirtschaftliche und technologische Prozesse sowie durch internationale rechtliche Normierungen auch die Vorstellungen von guter Kindheit und das Leben der Kinder beeinflusst, sie einander näher bringt und vielleicht sogar ähnlicher werden lässt. Also in gewisser Weise könnte man sagen, globalisiert. Die britische Kindheitsforscherin Karen Wells beschreibt diesen Tatbestand so, ich zitiere sie mal hier. Es gibt nun Gesetzeswerke und eine Gruppe internationaler, sowohl zwischenstaatlicher, außerstaatlicher oder privater Akteure, die auf der Annahme gründen, dass Kindheit auf einer globalen Ebene gehandhabt werden kann. Eine Weise, die Frage zu beantworten, ob es eine globale Form von Kindheit geben kann, besteht darin, auf globaler Ebene zu denken, sei es mittels des internationalen Rechts und internationale Akteure, sei es mittels global agierender Medien, wirtschaftlicher Bewegungen, Krieg und Politik. All dies bildet eine Struktur, die Kindheit auf der lokalen Ebene betrifft. Von dieser Seite bedacht wird das Globale zu einer von mehreren Strukturen, andere umfassen die Familie, Schule und Arbeit, die das Leben von Kindern und Konzepte von Kindheit in jeglichem spezifischen soziokulturellen Setting berührt. Also das sind jeweils ist ein Zitat wie noch andere, die ich aus dem Englischen übersetzt habe. Das Buch ist auf Englisch. Eine Frage ist, wie wir die Kindheiten benennen können, die sich mit ihrer Globalisierung ergeben. Wäre es vertretbar, frage ich, sie als stärker verwestlicht, modernisiert, säkularisiert, verrechtlicht, verschult oder konsumorientiert zu bezeichnen? In seinem Versuch, eine Globalgeschichte der Kindheit zu konzipieren, spricht Peter Stearns davon, da gibt es auch eine Schrift von ihm auf Deutsch, spricht er davon, dass die Kindheiten außerhalb Europas hätten sich zwar nicht verwestlicht, aber, so sagt er, entlang des westlichen Modells verändert. Gewiss lässt sich kaum bestreiten, dass in der Folge der Kolonialisierung, zum Beispiel die Schule, nach westlichem Vorbild immer mehr Raum im Leben von Kindern einnimmt und größere Bedeutung für ihr weiteres Leben erhält. Aber hierbei ist ebenso, wie mit Blick auf andere Aspekte der Globalisierung der Kindheiten zu bedenken, dass sie nicht für alle Kinder in gleicher Weise verlaufen, nicht dieselbe Bedeutung erlangen und sogar umkehrbar sind. Schulisches Lernen kann ebenso wie die Verrechtlichung sozialer Beziehungen oder die Nutzung digitaler Technologien sehr verschieden konzipiert sein und praktiziert werden. Jeder Versuch für die Globalisierung der Kindheiten bestimmte Begriffe zu verwenden, ist mit dem Risiko behaftet, eine bestimmte, in der Regel die dominierende westliche Sichtweise absolut zu setzen und festzuschreiben. In einem Beitrag Kindheitssoziologin Doris Bühler-Niederberger, den sie zusammen mit ihrem Kollegen Robert Frank Rieken verfasst hat, geht sie auf die globalen Einflüsse, die auf Kinder ausgeübt werden, ein und fragt, also wie diese sich im Kontext lokaler Traditionen darstellen, also wie globale Einflüsse und lokale Traditionen sich aufeinander beziehen. Und Sie betonen dort folgende, oder Sie meinen dort folgende Tendenzen herausgefunden zu haben, und die kann ich eigentlich durch meine eigenen Erfahrungen und Forschungen bestätigen. Der internationale Kinderrechtsdiskurs, sagen Sie, und namentlich die UN-Kinderrechtskonvention, die es ja seit inzwischen fast 30 Jahren gibt, hätten die Tendenz verstärkt, die Qualität von Kindheit an universellen Maßstäben zu messen, die ihrerseits stark am westlichen Kindheitsmuster orientiert seien. Die Kinder seien heute weltweit stärker mit der Verbreitung und Propaganda für Konsumgüter konfrontiert, die neue Präferenzen im Konsumverhalten hervorgebracht hätten. Kinder verbrächten heute mehr Zeit außerhalb der häuslichen Privatsphäre, ich ergänze, sofern diese überhaupt je im Sinne der europäisch-bürgerlichen Kleinfamilie in der ganzen Welt bestand, und seien sichtbarer geworden. Teils notgedrungen übernehmen sie auch früher soziale Verantwortung. Globale Einflüsse würden in alltäglichen Praktiken, die in lokalen Traditionen verwurzelt seien, auf je besondere Weise aufgegriffen und verarbeitet. Dabei würden soziale Ungleichheiten eher verstärkt als reduziert. Der untergeordnete soziale Status der Kinder und die Benachteiligung von Mädchen gegenüber Jungen blieben großenteils unberührt. Kinder zeigten neue Formen sozialer Agency, also da verwenden sie sozusagen einen Begriff, der in der Kindheitssoziologie sehr üblich ist, also auch im Deutschen übernommen worden ist aus dem Englischen. Man könnte es vielleicht so mit Handlungsvermögen übersetzen. Ja. Doch ihre Fähigkeit, also die Kinder, die eigenen Sichtweisen zum Ausdruck zu bringen, werde auf der diskursiven ebenso wie auf der praktischen Ebene sehr stark durch erwachsene Kinderexperten unterminiert. Also die gleichsam anstelle der Kinder sprechen und sie einem Fachdiskurs unterwerben und damit auch ihre Stimme im Grunde genommen verzerren. Die häufig gestellte Frage, ob die Situation der Kinder in der Welt, also zu den Kinderexperten gehöre ich auch und der Kollege Lutz auch, also wir sind da alle sozusagen mitschuldig an diesem, beim besten Willen versuchen wir die Stimmen der Kinder zum Ausdruck zu bringen, aber wir bringen sie immer anders zum Ausdruck als die Kinder selber. Man nennt das so Repräsentation und das klingt nicht immer in optimaler Weise. Die häufig gestellte Frage, ob die Situation der Kinder in der Welt heute besser oder schlechter sei, das wird ja häufig gefragt, fragen wir uns selber häufig, ist meines Erachtens nicht zu beantworten. Der Versuch einer Antwort müsste Äpfel mit Birnen vergleichen oder universelle Kriterien aufstellen, die immer einen kulturellen Bias, also eine Tendenz, kulturelle Tendenz oder Einseitigkeit aufweisen oder historisch befangen wären. Dies schließt aber nicht aus, dass zu spezifischen Aspekten historische Trends identifiziert werden, wie zum Beispiel demografische Veränderungen oder etwa die Rate der Kindersterblichkeit. Vielleicht besteht die größte Herausforderung der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung darin, die Zusammenhänge und Widersprüche zwischen den globalen und lokalen Dimensionen von Kindheit und der Lebensweisen von Kindern zu verstehen, und zwar auf der Ebene des Objektiv-Materiellen ebenso wie auf der Ebene der Subjektivität des Denkens, Fühlens und Handelns. Kinder sind ebenso, wenn auch nicht in absolut gleicher Weise wie Jugendliche und Erwachsene, von dem beeinflusst, was in anderen Teilen der Welt geschieht. Denn abgeschottete Nischen gibt es nicht mehr. Aber die Art und Weise, wie sie beeinflusst werden, hängt auch davon ab, in welchen Teilen der Welt und unter welchen Bedingungen sie dort leben. Und, das sollte, meine ich, nicht übersehen werden, ob sie sich überhaupt beeinflussen lassen. Die Globalisierung der Kindheiten ist weder ein unilinearer noch ein absolut zwangsläufiger Prozess, sondern impliziert viele Interdependenzen, gegenseitige Abhängigkeiten. Sie bringt nicht eine einzige uniforme globale Kindheit hervor, sondern viele durchaus verschiedene globale oder globalisierte Kindheiten. Also nehmen wir zum Beispiel mal die These, von der die Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, von der McDonaldisierung oder Coca-Colaisierung der Welt. Das wird ja so häufig gemacht, da gibt es auch einige teils populärwissenschaftliche Schriften dazu. Mit solchen bildhaften Umschreibungen soll unter anderem zum Ausdruck gebracht werden, dass sich vom globalen Norden ausgehend rund um die Welt bestimmte Denkweisen und Konsummuster durchsetzen, die uniformen Vorgaben folgen, auf schnelle Befriedigung gerichtet sind und letztlich oberflächliche und kritikunfähige Persönlichkeiten hervorbringen. Doch selbst wenn wir annehmen, dass zumindest in urbanen Zonen nahezu jedes Kind oder jeder Jugendliche den Wunsch hat, einmal die Atmosphäre einer McDonald's-Location zu erleben oder sich einen Burger oder eine Coca-Cola einzuverleiben, bedeutet dies noch lange nicht, dass das gesamte Leben dieses Kindes oder einer gesamten Generation von diesem Erlebnis geprägt wird. Das Leben von Kindern schließt immer auch andere Wünsche, Erfahrungen und Herausforderungen ein, die dazu Anlass geben, sich über das eigene Leben Gedanken zu machen und zu eigenen Entscheidungen zu kommen. Eine andere Frage ist, ob diese Entscheidungen auch die Entscheidungen anderer Menschen, erwachsener Menschen vor allen Dingen beeinflussen können. Ich komme nur zu der materiellen Dimension, die ich vorhin angedeutet habe, also als ich von der wachsenden globalen Ungleichheit gesprochen habe. Es sollte also nicht übersehen werden, dass die Interdependenzen bei der Herausbildung globalisierter Kindheiten in eine extrem ungleiche globale Machtstruktur eingebettet sind. Wie ungleich diese globalen Interdependenzen sein können, zeigt sich am offenkundigsten an der sich vergrößernden Kluft zwischen wohlhabenden und armen Regionen der Welt und den wesentlich geringeren Lebenschancen der Kinder in den ärmeren Teilen der Welt, worauf die jährlichen UNICEF-Reports zur Situation der Kinder in der Welt unermüdlich aufmerksam machen. Dies gilt allerdings auch für die Verhältnisse innerhalb der Länder und Regionen des globalen Südens, die ebenfalls von erheblicher sozialer Ungleichheit gekennzeichnet sind. Sie wissen vielleicht, dass die Weltbank davon ausgeht, dass Menschen, die über weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag verfügen, als extrem arm gelten müssen. Der Kollege Lutz ist der Spezialist auf diesem Gebiet der Armutsforschung. Gemessen an diesem Maßstab haben laut UNICEF im Jahr 2012 fast 900 Millionen Menschen in extremer Armut gelebt, wovon fast die Hälfte Kinder unter 18 Jahren waren. Der UNICEF-Report macht zu Recht darauf aufmerksam, dass auch Kinder oberhalb der Armutsdefinition der Weltbank häufig stark in ihrem Leben eingeschränkt sind und geringere Lebenschancen haben. Es sei dabei etwa an eine Familie zu denken, die keinen Zugang zu Wohnung, Essen, Trinkwasser, Sanitäreinrichtungen, Bildung, Gesundheitsdiensten oder Informationen habe. Kinder in einem solchen Haushalt seien dann ebenfalls, so UNICEF, und sogar in besonderem Maße von Armut betroffen. Unter Berücksichtigung der genannten nicht monetären Aspekte schätzt UNICEF, dass im Jahr 2015, also noch vor nicht allzu langer Zeit, nicht weniger als 1,6 Milliarden Menschen auf der Erde in multidimensionaler Armut, so wird es genannt, gelebt haben. In den UNICEF-Reports, es gibt da eine ganze Reihe von, auch jedes Jahr neue, werden die Gründe, warum hohe Armut oder was heute so Klimawandel genannt wird, Luftverschmutzung und Kindersterblichkeit, vor allem die Menschen des globalen Südens betreffen, nicht oder nur vage benannt. Aus anderen Reports der Vereinten Nationen, in denen nicht nur die Armut selbst abgebildet, sondern die Zunahme der weltweiten materiellen Ungleichheit über längere Zeiträume rekonstruiert wird, lassen sich die Gründe deutlich herauslesen. So etwa, wenn in einem Human Development Report der Vereinten Nationen aufgezeigt wird, dass die Einkommensungleichheit zwischen dem in den reicheren Ländern lebenden ersten Fünftel und dem in den ärmsten Ländern lebenden letzten Fünftel der Weltbevölkerung sich in den letzten 200 Jahren mehr als verzwanzigfach hat, also mehr als 20 Mal größer ist als vor 22 Jahren. Auch in anderen Untersuchungen zur weltweiten Verteilung von Einkommen und Vermögen wird belegt, dass materielle Ungleichheiten im globalen Kontext seit langem extrem hoch sind und ihr weiteres Anwachsen zu erwarten ist, wenn ihnen nicht gezielt politisch entgegengewirkt wird. Der französische Ökonom Thomas Piketty machte auch darauf aufmerksam, dass die Vermögensungleichheit nicht nur zwischen Staaten und Regionen wächst, sondern sich auch in einer zunehmenden Privatisierung dieser Vermögensbestände niederschlägt, die er als Divergenz oligarchischen Typs bezeichnet. Das Vermögen, so sagt er, werde immer massiver von den Milliardären und Multimillionären dieser Erde in Besitz genommen. Stünde also den Staaten etwa für Infrastruktur, Sozial- und Bildungsprogramme kaum noch zur Verfügung. Während sich das Vermögen bei einer kleinen Minderheit von Superreichen konzentriert, stehen heute der unteren Hälfte der Weltbevölkerung weniger als 5% des Gesamtvermögens zur Verfügung. Nach einem im Jahr 2017, also vor gut einem Jahr, veröffentlichten Bericht der NGO Oxfam, der sich auf Daten der Schweizer Bank Credit Suisse stützt, also auf Bankdaten stützt, hat das reichste 1% der Weltbevölkerung so viel Vermögen auf sich vereint wie der gesamte Rest der Welt zusammen. Im Jahr 2015 besaßen die 62 reichsten Menschen der Erde so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Das sind rund 3,6 Milliarden Menschen. Während der Reichtum der Reichsten in den letzten 5 Jahren um 44% gewachsen ist, nach diesem Report, ist er bei der ärmeren Hälfte um 41% gesunken. Also die Diskrepanz zwischen Reich und Arm war noch nie in der Geschichte der Menschheit so groß. In der weltweit wachsenden sozialen Ungleichheit spiegelt sich die ungleiche Machtverteilung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, die in der Kolonialepoche entstand und heute in verdeckten institutionellen Formen fortbesteht. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, nur vielleicht noch mal kurz auf den auf Soziologen, den Kollegen Stefan Lessenisch, verweisen, der diese Prozesse in den Begriff der Externalisierungsgesellschaft zusammenfasst. Damit ist gemeint, dass die Gesellschaften des Nordens weiterhin ihren Wohlstand dadurch gewinnen und aufrechterhalten können, dass andere ihren Gürtel enger schnallen und Verzicht üben müssen. Eine typisch, meine ich, postkoloniale Konstellation, von der wir irgendwie immer auch noch mit profitieren und über die nicht nur nachzudenken, sondern auch Konsequenzen zu ziehen, glaube ich, ziemlich notwendig ist. Jetzt komme ich zur Frage, zur ideellen, ideologischen Seite der Dominanz des globalen Nordens. Die ungleiche globale Machtstruktur zeigt sich nicht nur auf der materiellen Ebene, also auf das, was ich jetzt als weltweite soziale Ungleichheit aufgezeigt habe. Sie zeigt sich auch darin, dass die Lebensweisen dieser Kinder und die Kindheiten, in denen sie sich manifestieren, abgewertet, missachtet und unsichtbar gemacht werden, nämlich die im globalen Süden. Die Kinder werden vielfach zu Kindern erklärt, die außerhalb der Kindheit existieren oder, das ist ein beliebter Satz von UNICEF, Kinder ohne Kindheit seien und ihnen wird bestenfalls mit Mitleid begegnet. Die australischen Kindheitsforscherinnen Kate Cregan und Zenith Cuthbert drücken dies so aus, ich zitiere mal wieder, jetzt übersetzt aus dem Englischen, die Tatsache, dass die geopolitische Macht über mehr als die Dauer des 20. Jahrhunderts im globalen Norden konzentriert war, und dass in der Folge die Vorgehensweisen, die Politik und die globalen Institutionen unter dem Einfluss der Weltsichten des globalen Nordens standen, hat zur Vorherrschaft bestimmter Vorstellungen von Kindern und Kindheiten geführt, die oft mit den Realitäten des täglichen Lebens der Kinder im globalen Süden im Konflikt stehen. Soweit das Zitat. Eine weitere Folge dieser Machtstruktur besteht darin, dass sich zwar mit der Ausbreitung von Schulen und den neuen digitalen Medien die Möglichkeiten erweitert haben, Informationen und Wissen zu erlangen, zugleich aber das lebenspraktische Wissen entwertet und vernichtet wird, das die Kinder in nicht-westlichen, vorkolonialen Kulturen durch die Nähe zur Natur und die Einbeziehung in kommunitär-familiäre Tätigkeiten erworben haben. Dieses Wissen bezog sich zum Beispiel auf die Eigenschaften von Pflanzen und Tieren und die Notwendigkeit ihrer Pflege und Erhaltung oder auf den Umgang mit Risiken und Gefahren im Umfeld der Kinder. Es war ein Wissen, das sich aus praktischen Erfahrungen und der Beteiligung an lebenswichtigen Aufgaben, also nicht nur schulischen Hausaufgaben, ergab. Die US-amerikanische Anthropologin Cindy Katz konstatiert, ich zitiere, auch übersetzt aus dem Englischen, die Beziehungen zwischen Praxis und Wissen waren extensiv und dauerhaft. Das meiste, was die Kinder in ihren alltäglichen Engagements lernten, sei es durch das Zusammensein mit Älteren oder mit Gleichaltrigen, war für das gegenwärtige Leben ihrer Community ebenso wichtig wie für ihre Zukunft. Soweit das Zitat. Also diese von Cindy Katz benannten Zusammenhänge sind weitgehend zerbrochen und haben insbesondere Kinder in und aus ländlichen Regionen zusätzlich marginalisiert und Diskriminierungen ausgesetzt, wie dieselbe Cindy Katz am Beispiel des Sudans und eine andere Autorin, Sarada Balakobalan, am Beispiel Indiens belegen. Aber es gibt noch viele andere Studien, die das belegen für andere Länder. Gleichwohl bleiben die Kinder und jungen Leute für ihre Communities wichtig. Sie werden vielfach mit dem neu erworbenen Wissen und ihren besseren Kenntnissen von der Welt zu Akteuren, die neue Wege aufzeigen, wobei nicht selten tradiertes Wissen und damit verbundene Lebensformen wieder aktualisiert werden. Die Zerstörung überlieferter Produktionsweisen, oft verbunden mit Landraub, führt im globalen Süden zu materieller Not und oft gewaltsamen internen Konflikten und Kriegen. Sie haben Vertreibungen und Migrationen innerhalb der Länder, vom Land in die Stadt, in Nachbarländer und bis in die reicheren nördlichen Weltregionen zur Folge. Wobei ich in Klammern anmerken möchte, dass diejenigen, die es bis nach Europa schaffen, nur eine kleine Minderheit sind. Die meisten migrieren sozusagen von Süd nach Süd. Die durch materielle Not und soziale Ungleichheit ausgelösten Migrationsbewegungen lassen neue Formen von Kindheit entstehen. Sei es, dass Kinder selbst zu Akteuren der Migration werden, da ist im Englischen oft von Children on the Move die Rede, sei es, dass sie an ihren Heimatsorten zurück und auf sich selbst, Verwandte und Nachbarn angewiesen bleiben, weil ihre Mütter migriert sind. Sie sind mit Trennungen, lebensgefährlichen Risiken und Leid verbunden, aber sie lassen auch neue Identitäten, neue Erfahrungen und neues Wissen entstehen. Manche Communities und Familien im globalen Süden sind für ihr Überleben und Fortkommen auf das Einkommen und das neu erworbene kulturelle und soziale Kapital ihrer jungen Migranten geradezu angewiesen. Es entstehen transnationale Kindheiten, die es zumindest in diesem Ausmaß bisher nicht gab. Mit Blick auf die in den USA lebenden Kinder von Immigranten aus dem globalen Süden sprechen Cynthia Saavedra und Stephen Kamischa, zwei Forscher aus den USA, von transnationalen Körpern mit vielfältigen und wechselnden Identitäten. Sie plädieren für eine Geopolitik von Kindheit, die bedenkt, dass die Kinder mit transnationalen Biografien bemerkenswertes Wissen mit hervorbringen und neue kulturelle Impulse auslösen. Zwar wächst mit der globalen Ungleichheit und der Migration das Leiden, aber mit ihm wachsen zugleich auch die Herausforderungen, sich mit diesem Leiden auseinanderzusetzen und ihm organisiert zu begegnen. Kinder sind früher reif, ich nenne das mal in Anführungszeichen, ist ein besserer Ausdruck eingefallen, sie haben früher an der Welt teil, es bilden sich Synthesen aus überliefertem Wissen und angeeigneten Lebensformen und den neu verfügbaren Informationen. Das eurozentrische Kindheitsverständnis, das bei uns dominiert, wird diesen Veränderungen nicht gerecht und verdunkelt sie eher, als sie verstehen zu helfen. Auf der normativen Ebene breitet es sich im Süden aus, also dieses Kindheitsverständnis, gerät aber in Konflikt mit den realen Lebensverhältnissen und Lebensweisen der dort lebenden Kinder und führt ebenso zu hybriden Kindheiten wie zu verzerrten Wahrnehmungen der Realität dieser Kinder. Die heutigen postkolonialen Kindheiten des globalen Südens sind jedenfalls keine, sage ich mal, freigesetzten oder abgetrennten Kindheiten im Sinne des idealisierten, eurozentrischen Kindheitsmusters, sondern Kindheiten, die eng mit der Gesellschaft und ihren existenziellen Herausforderungen verbunden sind. Und sie sind keineswegs auf den globalen Süden beschränkt, sondern breiten sich über Migrationsprozesse, die Prekarisierung einer wachsenden Zahl von Menschen und die Auflösung der strikten Trennung von Arbeits- und Reproduktionssphäre auch im globalen Norden aus. Ich kann das jetzt hier nur so generell sagen, vielleicht, wenn Sie da Nachfragen haben, kann ich in der Diskussion das konkretisieren. Ich will jetzt auf den Punkt postkoloniale Perspektiven, also auch postkoloniale Theorien eingehen, inwiefern sie hilfreich sein können, um diese Prozesse zu verstehen. Ich beziehe mich dabei auf die niederländische Kollegin, eine Anthropologin, Olga Nieuwenhuis, die die Notwendigkeit postkolonialer Betrachtungsweisen in der Kindheitsforschung mit drei Argumenten begründet. Erstens, es sei die Dominanz des Nordens über den Süden bisher unentwirrbar verbunden mit den im Norden gepflegten Mustern von Kindheit, an denen in problematischer Weise die Kindheiten im Süden gemessen und als unzulänglich befunden würden. Ich habe diesen Punkt ja schon benannt. Zweitens führe, sagt sie, die normative Dominanz der Kindheiten des Nordens zu einer Überproduktion und Überbewertung von Wissen, das sich mittels der von den Wissenschaften beanspruchten Wahrheit immunisiert gegen den in diesem Wissen stillschweigend transportierten Eurozentrismus. Aber es ist eine Frage, wie man sozusagen Wirklichkeit beschreibt und erkennt, mit welchen Begriffen und so weiter. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Sie meint jedenfalls, dass postkoloniale Theorien dazu beitragen können, diesen Prozess zu unterlaufen und umzukehren. Drittens könnte, sagt sie, die Analyse des Handlungsvermögens, also dieser berühmten Agency von Kindern, wenn sie diese beiden Begrenzungen in den Blick nehme, dem Mangel an Vorstellungskraft über ihre sozialen, politischen und ethischen Implikationen entgegenwirken und Formen von Handlungsvermögen erkennbar werden lassen, die weit über die in den dominierenden Kindheitsmustern des Nordens enthaltenen Vorstellungen hinausgehen. Im allgemeinen Sinn, sagt sie, fordert der postkoloniale Ansatz, die unhinterfragten eurozentrischen Wege heraus, die Welt zu sehen und könne dazu beitragen, den intellektuellen Raum für jene zu öffnen, die gelegentlich Subalterne genannt werden. Die Beschreibung kolonisierter Menschen als solche, die einen niederen Rang im Vergleich zu höheren europäischen Zivilisationen einnehmen, zeigt wiederum laut Nieuwenhuis bemerkenswerte Parallelen zu Theorien über die kindliche Entwicklung, die zur selben Zeit in Europa entstanden. Postkoloniale Ansätze wiesen nicht einfach Konstrukte wie moderne Kindheit oder Kinderrechte zurück, sondern stellten ihre behauptete Einzigartigkeit oder Absolutheit in Frage, indem sie diese kontextualisieren. Sie machen darauf aufmerksam, dass seit Beginn der Kolonisation die koloniale Welt Teil und sogar Voraussetzung der Moderne war, was also, wenn wir von Aufklärung sprechen oder den Errungenschaften der Aufklärung sprechen, oft vergessen, dass auch der Wohlstand, der in dieser Zeit in Europa entstand, nach und nach weiter wuchs, im Grunde genommen auf Kosten der Ausbeutung der Kolonien nur möglich war. Und das heißt auch der Ausbeutung von Menschen. Die in Europa dominierende Vorstellung des Kindes als zu beschützendes und zu versorgendes Wesen setzte eben diese Ausbeutung voraus. Indem die Idee einer modernen Kindheit als eine pure westliche Entdeckung oder Erfindung zurückgewiesen wird, können, so sagt Olga Nieuwenhuis, die postkoloniale Perspektive einen eher positiven Ansatz inspirieren, der an die Stelle des routinierenden Gegensatzes wir gegen sie den Weg frei macht für eine Konzeptualisierung von Kindheiten als das labile und ungewisse Ergebnis einer interkulturellen Begegnung. Nach Ansicht von Nieuwenhuis laden postkoloniale Ansätze dazu ein, Konzepte von Kindheit immer wieder neu zu erfinden und auf das Unerwartete und Ungewisse zu achten, das sich aus solchen Begegnungen ergeben kann. Hierbei sei es wichtig, die Perspektiven und Erfahrungen der Kinder selbst, einschließlich ihrer künstlerischen, literarischen und materiellen Kultur, also Kultur hat verschiedene Dimensionen, ins Zentrum der Analyse zu stellen. Die Kreativität und Sensibilität von Kindern hinsichtlich sozialer Ungerechtigkeit und ihre widerständige Praxis, die weitgehend aus dem Blick geraten sei, können es so wieder zu ihrem Recht kommen. Also es gibt inzwischen so im Rahmen der Kindheitsforschung, auch der pädagogischen, sozialen Kindheitsforschung, weitere Autoren, ich gebe aus Zeitgründen jetzt nicht darauf ein, die sich also ausdrücklich die Mühe gemacht haben, also postkoloniale Erklärungsansätze oder Theorien auf die Veränderungen in der Kindheit beziehen. Aber da ist durchaus inzwischen einiges sozusagen in Bewegung. Ich will jetzt eingehen, gleichsam in Konsequenz daraus, inwiefern also diese postkolonialen Theorien auch den Blick schärfen können für das, was ich selber auch in meinem Buch postkoloniale Politiken, verschiedene Politikformen zur Kindheit nenne. Die gehen aus von dem Universalanspruch des mit der Aufklärung der bürgerlichen Gesellschaft in Europa entstandenen Kindheitsmuster und sind folgenreich, vor allen Dingen und sichtbar in den Praktiken von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und UN-Organisationen, die sich meist im Zusammenhang der sogenannten Entwicklungspolitik der Verbesserung der Lebenssituation von Kindern in sogenannten Entwicklungsländern widmen. Also ich gebrauche diesen Begriff ungern und zitiere ihn hier, weil er sozusagen Teil solcher Politiken ist. Ich werde mich hier vor allem damit auseinandersetzen, wie dieses Kindheitsmuster, das solchen Politiken zugrunde liegt, die mit besten Absichten natürlich betrieben werden und nicht um die Leute zu unterdrücken, wie das im Umgang mit indigenen und arbeitenden Kindern vor allen Dingen darstellt und dazu beiträgt, die von diesen Kindern gelebten Kindheiten zu missachten und zu gefährden. Also wenn ich von indigenen und arbeitenden Kindern spreche, habe ich im Auge die Kinder, mit denen ich vielfach gearbeitet habe, also in Lateinamerika, wobei in diesem Zusammenhang also die Rede von Lateinamerika selber schon Teil der kolonialen Sprechweise ist, weil sie ja ausdrückt, dass praktisch dieser Kontinent angeblich entdeckt worden ist und durch europäische Mächte, in diesem Fall Spanien und Portugal vor allen Dingen, gleichsam geprägt worden ist. In den Ländern des globalen, gut, und ich habe eben vorwiegend mit solchen Kindern gearbeitet und beziehe mich jetzt also darauf. In den Ländern des globalen Südens ist das Leben der Kinder sehr häufig mit Arbeit verknüpft. Kinder arbeiten unter verschiedenen Bedingungen und aus verschiedenen Gründen. Häufig dient ihre Arbeit dazu, den Lebensunterhalt der Familien zu sichern. Und sie wird unter Bedingungen ausgeübt, die das Leben und die Zukunftsperspektiven der Kinder beeinträchtigen. Gleichwohl findet sich bei nahezu allen Kindern, die arbeiten, eine positive Einstellung zu ihrer Arbeit. Sie sind in aller Regel stolz darauf, dass sie etwas tun, was für das Leben anderer Menschen Bedeutung hat und dass sie Mitverantwortung für ihre Familien und Verantwortung für sich selbst übernehmen. Wenn diese Kinder Gelegenheit finden, sich über ihre Arbeitserfahrung mit anderen Kindern auszutauschen und wenn sie den Eindruck gewinnen, dass ihre Arbeit auch bei Erwachsenen in ihrem Umfeld Anerkennung findet, gelangen sie meist zu einer mich selbst immer wieder überraschenden, sehr differenzierten Bewertung ihrer Arbeit. So unterscheiden sie durchweg zwischen der Arbeit als einer lebensnotwendigen und nützlichen Tätigkeit und den Bedingungen, unter denen sie ausgeübt wird. Als Soziologe hätte mir das immer eigentlich klar sein müssen, aber ich habe das vielfach von den Kindern sozusagen auch wieder lernen müssen, also dass diese Unterscheidung immens wichtig ist. So wie diese Kinder auch, ich will das jetzt mal kurz ergänzen, auch zum Beispiel häufig unterscheiden, also zwischen der Notwendigkeit der Arbeit und dem Zwang, arbeiten zu müssen. Also Notwendigkeit sehen sie in der Regel positiv als eine Form, die deutlich macht, dass das, was sie tun, wirklich eine Bedeutung hat, eine praktische Bedeutung hat. Aber im Zwang sehen sie eben ein Element, das sie zwingt, nötigt, etwas zu tun, also auch oft mit Gewalt verbunden ist. Und diese Unterscheidung, denke ich, ist auch sehr wichtig, weil man aus der Sicht des europäischen Kindheitsmusters eigentlich generell sagt, also Kinder, wenn sie schon irgendwie was machen wollen, aktiv werden wollen, dann sollen sie Dinge machen, die nicht notwendig sind. Das ist seitdem das sei eine Erwachsene-Angelegenheit. Und das ist dann doch ein ziemlicher Gegensatz. Also diese Einstellungen der Kinder stehen im Widerspruch zum westlichen Kindheitsmuster, dass die Kindheit ausschließlich als einen Zustand des Beschützt- und Versorgtwerdens versteht und eine Mitverantwortung für andere weitgehend ausschließt. Hingegen ähnelt sie Kindheitsmustern, die in nichtwestlichen Kulturen und namentlich in indigenen Gemeinschaften zu finden sind. Hier gilt es als selbstverständlich, dass Kinder von frühem Alter an Aufgaben übernehmen, die für die Gemeinschaft lebenswichtig sind. Ihr Leben ist von dieser Gemeinschaft nicht getrennt, sondern in sie eingebunden. Kinder gelten gleichwohl nicht als kleine Erwachsene, wie es auch gesagt wird, sondern werden in ihren Besonderheiten durchaus wahrgenommen und geachtet. Die Dichotomie zwischen Erwachsenen und Kindern und die strikte Trennung der jeweiligen Lebenssphären sind diesen Gemeinschaften und Kulturen fremd. Also wenn ich das sage, will ich nicht indigene oder ländliche Kindheiten des globalen Südens glorifizieren, sondern ich will nur einfach deutlich machen, dass Kindheiten ganz anders strukturiert sein können, als es im westlichen Kindheitsmuster vorgesehen ist. Gewiss ist zu bedenken, dass das im städtischen Umfeld angesiedelte Leben von Kindern unter anderen Voraussetzungen steht und die Kinder vor andere Herausforderungen stellt. Hier sind die mit der kapitalistischen Globalisierung einhergehenden Einflüsse auch für Kinder unmittelbar spürbar. In der hier dominierenden Tauschwertökonomie, ich brauche jetzt mal einen Begriff, den ich von Karl Marx übernommen habe, aber der allgemein sozusagen eigentlich auch von Soziologen, auch von Ökonomen durchaus ernst genommen wird. Also in der hier dominierenden Tauschwertökonomie, wo alles sozusagen zur Ware wird und daran bewertet wird, ob es Geld einbringt oder Geld kostet, werden Kinder, deren Eltern und Verwandten das nötige Geld fehlt, genötigt, sich individualisierte Überlebenstechniken anzueignen. Aber auch hier lässt sich beobachten, dass Kinder, die einer Arbeit nachgehen, weiterhin in Beziehungen eingebunden sind, die in ähnlicher Weise Autonomie ermöglichen und von Interdependenzen, also gegenseitiger Hilfe, gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt sind, wie die dargestellten ländlichen Kindheiten. Da es sich in den allermeisten Fällen um Kinder handelt, deren Familien oder Großeltern vom Land in die Stadt emigriert sind, ist davon auszugehen, dass ihre Einstellungen von den früheren Erfahrungen und entsprechenden Erinnerungen mitgeprägt sind. Ich nehme an, dass sich in den Einstellungen und Verhaltensweisen dieser Kinder präkoloniale mit postkolonialen Einflüssen mischen. Ich werde mal, weil wir wollen ja ein bisschen Zeit für Diskussion haben. Ich habe mich ein bisschen verschätzt hier mit der Zeit. Also ich werde jetzt mal gleich zu meinen Schlussfolgerungen kommen. Also wir werden vielleicht jetzt gesehen haben, dass ich das sozusagen versucht habe, Kindheiten darzustellen, die weiterhin existieren, aber auch unter großem sozusagen Existenzdruck stehen und sich behaupten, nicht ohne Schwierigkeiten behaupten können, und aber im Grunde genommen durch bestimmte Politiken nicht ernst genommen werden und an den Rand geschoben werden und auch regelrecht auszulöschen versucht werden. Und ich will aus diesen Versuchen, die nicht unbedingt durch die Bank erfolgreich sind, sondern auch neue Widersprüche hervortreiben, jetzt nicht mehr im Einzelnen eingehen, sondern versuchen, daraus ein Fazit zu ziehen. Ich habe zu zeigen versucht, dass das mit der bürgerlichen Gesellschaft in Europa entstandene Kindheitsmuster dazu verwendet wird, andere Formen von Kindheit, die sich im globalen Süden seit Jahrhunderten finden lassen, abzuwerten und unsichtbar zu machen. Über seine ideologische Instrumentalisierung hinaus kommt es sogar in Programmen zum Einsatz, die auf ihre gänzliche Auslöschung abzielen. Solche Kindheiten, wie ich hier am Beispiel indigener und arbeitender Kinder veranschaulicht habe, sind keine homogene Einheit. Aber sie gleichen sich darin, dass die Kinder nicht von der Welt der Erwachsenen getrennt sind, sondern in geteilter Verantwortung an deren Leben teilhaben. Diese Teilhabe nimmt unter dem Druck der kapitalistischen Globalisierung, der von ihr erzwungenen Ausbeutung und Armut oft Formen an, die das Leben vieler Kinder belasten und sogar gefährden. Aber solange die Kindheiten, die nicht dem westlichen Muster entsprechen, nicht gänzlich zerstört werden, bleibt in ihnen ein Kern enthalten, der das Selbstvertrauen der Kinder stärken und sie zum Handeln ermutigen kann. Diese Ermutigung, ich komme jetzt zum Schluss, ergibt sich daraus, dass die Kinder in dem Bewusstsein aufwachsen, gebraucht zu werden. Sie sind in ihrem täglichen Leben gefordert, lebenswichtige Aufgaben mit zu übernehmen und finden dafür in ihrem Lebensumfeld in der Regel Anerkennung. Ihre Kindheit ist zwar nicht frei von Belastungen, aber die Kinder haben meist auch Freiräume, in denen sie zum Beispiel spielen oder anderen Tätigkeiten nachgehen können, die in ihr Belieben gestellt sind. Ihre Zukunft ist nicht dadurch gefährdet, dass sie arbeiten, sondern durch ein Bildungssystem, das nicht auf ihre Lebenssituation abgestimmt ist und sie diskriminiert und ausschließt. Die meist von außen und von oben unternommenen Versuche, ihr Leben dem westlichen Kindheitsmuster anzupassen, führen zu zusätzlichen Belastungen und Ausgrenzung bis hin zu Kriminalisierungen, etwa wenn die Kinderarbeit schlicht verboten wird. Die sogenannte Kinderarbeit. Und diesem Druck und der Marginalisierung ihrer Lebensweise zu entgehen, müssen Wege gefunden werden, meine ich, um die soziale Stellung der Kinder in der Gesellschaft zu stärken. Die Berufung auf eigene Rechte, wie sie zum Beispiel in der UN-Kinderrechtskonvention verankert sind, kann dabei hilfreich sein. Wenn diese Rechte, das sage ich jetzt ausdrücklich als Bedingung, wenn diese Rechte nicht in paternalistischer oder eurozentrischer Weise verstanden und praktiziert werden und die Kinder des globalen Südens sie in ihrem Sinne auch gebrauchen können. Mindestens genauso wichtig ist, dass die Kinder Gelegenheit finden, sich in Organisationen zusammenzuschließen, in denen sie sich ihrer gemeinsamen Interessen vergewissern und sich gegenseitig unterstützen können. Dort, wo dies geschieht, wie zum Beispiel in den Bewegungen arbeitender Kinder, mit denen ich viel zu tun hatte und bis heute zusammenarbeite, lässt sich beobachten, dass die Kinder ihre Interessen und Rechte sehr selbstbewusst vertreten und großen Wert darauf legen, in ihren Gemeinschaften und Gesellschaften als soziale Subjekte agieren zu können, Die diesbezüglichen Vorstellungen der Kinder gehen meines Erachtens über die Formen von Partizipation hinaus, die Kindern im globalen Norden üblicherweise zugestanden werden. Den sich organisierenden Kindern geht es nicht darum, überlieferte Bräuche zu konservieren, sondern sie greifen Erfahrungen und Kenntnisse auf, die sich aus den internationalen Verflechtungen und der postkolonialen Konstellation ergeben. Ihre Bewegungen verkörpern eine Perspektive der Befreiung von unten, die über die Emanzipation im Generationenverhältnis hinausgeht, also nicht nur das Verhältnis erwachsene Kinder im Auge hat, sondern Kinder sozusagen als soziale Wesen sieht, die in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen aufwachsen und sich auch damit auseinandersetzen und nicht nur mit den Erwachsenen. In ihnen artikuliert sich, ich beziehe mich jetzt hier in einem kurzen Zitat auf den argentinischen, in Mexiko lebenden Befreiungsphilosophen, Theologen Dussel. Er sagt also, dass sich in ihnen die nackte, fleischliche Leiblichkeit derer, die ausgeschlossen sind oder in einem Zustand materieller Exteriorität gefangen sind, manifestiert. Im Aufbegehren der Kinder des globalen Süden könnte sich die Kreativität einer erneuerten, nicht nur entkolonialisierten, sondern wirklich neuartigen Kultur abzeichnen, die auf einen gleichberechtigten interkulturellen Dialog beruht, der sich seinerseits durch gegenseitige Anerkennung auszeichnet und von dem ich jedenfalls eine Menge gelernt habe und auch andere davon vielleicht eine Menge lernen könnten. Vielen Dank.
Dann ganz herzlichen Dank, Manfred, für diesen Vortrag. Ja, den hätte ich so, würde ich den sofort auch unterschreiben. Das weißt du, aber vielleicht nicht alle, die hier sitzen. Du hast uns gezeigt, dass Kindheiten doch sehr vielfältig sind. Und du hast auch darauf hingewiesen, wie der eurozentrische Blick, also wie wir selbst sozusagen Kindheit selbst im Süden mit beeinflussen. Das finde ich einfach immer wieder eine sehr spannende und auch eine sehr anregende Debatte, die geführt werden muss. Ich weiß jetzt nicht, ob es Widerspruch gibt. Ich hoffe auch, dass es Fragen gibt, weil wir haben jetzt Zeit, weil es sicherlich auch etwas ist, was manchen Leuten doch nicht so ganz so nahe liegt, was hier eben vorgetragen wurde. Ja, jetzt sind Sie gefragt. Gibt es Fragen?
Tut mir selber leid, dass ich das hier so relativ abstrakt teilweise vorgetragen habe. Aber
gibt es Widersprüche? Ja, da oben. Können Sie laut reden? Ich kenne Sie doch.
Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht gerade mal so ein paar Beispiele aus Ihrer eigenen Arbeit aufbringen könnten. Also wo solche, sag ich mal, europäischen Konzepte von Kindheit greifen, wo quasi diese, also das, was Sie jetzt gesagt haben, ob Sie das an ein paar Beispielen einfach verdeutlichen könnten.
Also ich habe versucht, so ab und zu mal ein paar Beispiele einzuflechten. Also einmal für mich ist so ein zentraler Punkt, auf den ich jetzt hier nicht explizit eingegangen ist. Es gibt sozusagen in der internationalen Politik, die sich auf Kinder im globalen Süden richtet und vor allen Dingen Kinder, die irgendwie spezifische Aufgaben so im Leben mit übernehmen, zum Teil aufgrund von Armut, zum Teil auch aufgrund von bestimmten kulturellen Traditionen, dass diese Politik vorwiegend von der Internationalen Arbeitsorganisation, aber auch von manchen NGOs klar, was ich damit meine, NGOs und von Regierungen vertreten wird und dass die darauf abzielt, sozusagen das, was Kinderarbeit genannt wird, abzuschaffen. Ja. Und da gibt es ja auch entsprechende Aktionsprogramme, also die zum Beispiel dafür sorgen sollen, also dass überall da, wo Kinder sichtbar irgendwelche Arbeit ausüben, entfernt werden. Ne? Also ich habe das zum Beispiel in Kolumbien erlebt, dass dort also Kinder, die häufig mit ihren Müttern zum Beispiel auf Märkten waren, dass die, wenn so also spezielle Polizeieinheiten, die im Rahmen dieser Aktionsprogramme gebildet worden sind, dann auftauchten, praktisch mitgenommen wurden, um sie von dem, was aus der Sicht dieser Programme als schädlich für die Kinder gilt, weil es ihnen die Kindheit raubt, sozusagen unmöglich zu machen. Und diese Kinder, die wurden dann oft in besondere Institutionen geschaffen, sozusagen von ihren eigenen Müttern getrennt und die Mütter wurden bestraft. Ja, also weil sie sozusagen gegen Gesetze verstoßen haben. Damals war eine Antwort zum Beispiel auch durchaus von Kollegen, also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die im Rahmen einer NGO gearbeitet haben, die waren nur darauf ausgerichtet, also zu beobachten, ob in diesem Feld, in diesem Bereich, auf diesem Markt oder auf anderen Märkten auch, also wieder diese Polizeieinheiten sich nähern. Und die haben dann die Kinder gleichsam präventiv weggenommen, sind mit ihnen an andere Orte gegangen und haben mit ihnen dann irgendwas angestellt, gespielt oder mit ihnen einen Workshop gemacht und so weiter, nur damit sie sozusagen dem Zugriff der Polizei entzogen waren. Und von Seiten also der Organisationen, die oft von solchen Kindern selber gebildet werden, um sich gegenüber solchen Eingriffen zu verteidigen, die besteht darin zu sagen, also wir wollen selber entscheiden, selber bestimmen, ob wir arbeiten und wie wir arbeiten. Und sie kleiden das in die Forderung von Rechten, also wie so im Kinderrechten sagen, fordern für sich ein Recht zu arbeiten. Wenn sie sagen, ich fordere ein Recht zu arbeiten, Fordern Sie nicht jetzt irgendwie ein Recht jetzt auf Kinderarbeit, wie das oft missverstanden wird, oder ein Recht, dass andere jetzt sich ihrer bedienen und ihre Arbeitskraft bedienen und sie ausbeuten, sondern Sie fordern dieses Recht, um zu vermeiden, dass Sie mittels eines simplen Verbots in eine Zone der Illegalität abgedrängt werden und sogar auch kriminalisiert werden. Und das finde ich, ist vielleicht ein ganz anschauliches Beispiel, also wie man versucht, jetzt aus der Perspektive, sagen wir mal so, dieser Kindheiten des globalen Südens, versucht wird, eine Alternative zu formulieren. Und nicht nur zu formulieren, sondern sich auch dafür zu organisieren, um das zu erreichen. Also kurz gesagt, also sozusagen den Kindern selber den Spielraum zu ermöglichen und auch die Entscheidungsmöglichkeit zu verschaffen, dass sie über ihr Leben ein Stück weit selbst bestimmen können. Und eben dazu auch gehören Elemente, die man aus unserer Sicht hier, also aus der westlichen, eher westlichen Sicht, nicht gerade sozusagen einem Kind jetzt zutraut oder zumuten will. Da gibt es sehr, sehr grundlegende Unterschiede, und es ist auch sehr schwer, also das hier irgendwie zu vermitteln, also hier einem verständlich zu machen. Also oft, wenn man sagt, die Kinder fordern ein Recht zu arbeiten, sagen viele Leute hier, also ich glaube, die spinnen die irgendwie, oder die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, die sollen so froh sein, dass sie nicht arbeiten wollen. Aber die haben einfach einen ganz anderen Hintergrund, einen anderen kulturellen Hintergrund, eine andere Lebenssituation, und für sie bedeutet Arbeit eben was ganz anderes. Und das gilt noch mehr, also sagen wir mal so, für sogenannte indigene Kindheiten, also wo es einfach zur Kultur gehört, dass Kinder schon von frühem Alter an bestimmte Aufgaben mit übernehmen und eingebunden sind eben in die Community. Und da ist auch nicht so eine, wie wir das hier sozusagen, wie das mit dem Kapitalismus sich verfestigt hat, so eine strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit geben oder zwischen dem, was Arbeit ist und dem, was Vergnügen ist, sondern das wird oft viel stärker miteinander verbunden. Also da ist die Arbeit zum Beispiel bei der Ernte ist mit Festen, mit Musik und allem Möglichen verbunden, und Kinder sind in diese kulturellen Formen sozusagen der täglichen Lebensbewältigung eingebunden. Also bei uns gibt es auch noch so Restbestände davon, wenn wir das Erntedankfest hier etwa feiern. Ja, also das sind so Restbestände, aber dort ist eben Teil noch der alltäglichen Realität.
Also ich als Bauernsohn, ich kann mich sehr wohl erinnern, dass ich als 6-, 7- oder 8-Jähriger auf dem Bauernhof eine gewisse Form von Tätigkeiten zu übernehmen hatte. Hätte ich das nicht getan, ja, was dann passiert, kann man sich denken bei einem protestantisch geprägten Elternhaus. Und ich habe das auch genossen, als 8-Jähriger die Hasenstelle auszumisten und so weiter. Nur heute wäre das gar nicht denkbar, weil die 8-Jährigen schon mit diesem Ding hier rumrennen und den ganzen Tag in Facebook und auf Twitter sozusagen sich austauschen über was auch immer, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das, wovon du sprichst, diese indigenen Kindheiten, das ist so gar nicht so weit weg. Das sollten wir nur nicht vergessen, aber wir haben es offenkundig sehr oft schon vergessen, dass es das auch in unserer Geschichte so gab. Ne? Die Frage, gibt es bei uns indigenes Wissen, würde ich deswegen beantworten. Auch wir haben das indigene Wissen, nur wir wollen es nicht wahrhaben. Bauern wussten sehr früh, dass das Wetter sich ändert. Ich weiß, merke das heute auch noch, aber das nur am Rande. Weitere Fragen?
Haben Sie Kenntnisse darüber, was mit Kindern passiert, die also aus mit solchen postkolonialen Kindheitsmustern über eine Fluchtbewegung hier in den Norden kommen, wie die auf Langzeit diesen Umbruch verkraften, was aus denen wird, wenn sie jetzt plötzlich bestimmte Verantwortung, die sie hatten, nicht mehr haben und jetzt also quasi zum Untätigsein verurteilt sind. Wie verkraften die das? Welche Lebensbilder entwickeln die? Welche Langzeitwirkungen sind da zu erwarten?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da ansprechen, also die im Grunde genommen viel stärker noch bearbeitet werden muss. Also bisher sieht man eigentlich die Situation dieser Migrantenkinder mehr unter dem Gesichtspunkt, wie kann man deren Integration verbessern. Wobei die Integration unter dem Gesichtspunkt so als im Grunde genommen als eine einseitige Angelegenheit gesehen wird. Wie können die sozusagen dazu gebracht werden, dass sie eine Identität entwickeln, oder sich aus einem, vielleicht einem Identitätskonflikt zwischen der Herkunftskultur und der deutschen Umgebung, wie sie aus der herauskommen, um sozusagen hier ein ein, ich will nicht sagen angepasstes, aber doch ein irgendwie hierauf abgestimmtes Leben führen können. Und ich finde, die Frage, die Sie stellen, ist insofern unheimlich wichtig, weil bei diesen Kindern sich oft die Frage stellt, was bringt mir denn die Schule? Ja, also klar, wir sehen vorwiegend unter dem Gesichtspunkt, dass diese Kinder oft benachteiligt sind, immer noch, also auch Schwierigkeiten, größere Schwierigkeiten haben, sozusagen zu was wir so Schulerfolg nennen. Aber wir sehen weniger, dass bei diesen Kindern und ihren Familien oft ganz andere Vorstellungen bestehen, also wie man im Grunde genommen aufwächst oder welche Aufgaben auch mit Verantwortung Kinder mit übernehmen können. Und ich denke, es wäre wichtig, also dass man bei uns solche kulturellen, ich sage jetzt mal so Eigenheiten, dass man die ernster nimmt und auch fördert. Also um das mal konkret zu machen, dass man zum Beispiel Kindern, und ist das nicht auch beschränkt jetzt auf Migrantenkinder, sondern auch hiesigen Kindern, sozusagen die Möglichkeit gibt, so neben dem Schulbesuch auch noch, also sagen wir mal so, eher produktive Tätigkeiten nachzugehen, wo sie möglicherweise auch ein bisschen Geld verdienen können, wo sie Erfahrungen machen können, die sie in der Schule nicht machen können. Oder auch anzuerkennen, dass viele Kinder, also ich habe das bei meinen eigenen Kindern erlebt, so ab dem 12., 11., 12. Lebensjahr, dass die versuchen, irgendwelche Sachen selber sich zu erfinden, um sich was zuzuverdienen oder auch überhaupt Sachen zu machen, wo sie das Gefühl haben, sie sind nützt, was sie tun, weil ihr Leben hat irgendeinen Nutzen auch für andere. Was ja bei uns sozusagen, bei unseren Kindheiten so eine große Lücke ist und viele Kinder im Grunde genommen dazu bringt, also sich selber sozusagen nach dem Sinn ihres Lebens zu fragen. Und ich finde jetzt das, was in Ihrer Frage angelegt ist, denke ich, ist die Herausforderung, dass man sagt, also da gibt es in Kulturen von Migranten gibt es vielfach so Elemente, wo genau durch diese Mitverantwortung, und ich nenne es mal geteilte Verantwortung, auch der Sinn des Lebens gesehen wird und auch das eigene Leben ja als sinnvoll erlebt, sagen wir mal so, als sinnvoller erlebt werden kann, und dass man das stärker auch aufgreift und als eine Art von Hinweis auch versteht, dass sich in unserer Kultur da vielleicht was verändern könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf Ihre Frage ist, aber ich denke, was ich vorhin am Ende meines Vortrags gesagt habe, dass wir vielleicht da jetzt von Kindern im globalen Süden lernen können und auch von den Kindheitsverständnissen, Kindheitskonzepten, die dort gelebt werden, lernen können, das würde ich auch auf Migrantenkinder beziehen. Ja, dass die, sie werden als fremd erlebt, aber wir sollten sie eben nicht nur als Menschen sehen, die sich an uns anpassen müssen, sondern auch sehen, was wir von ihnen lernen können.
Werden Sie dann sagen, dass Kinder aus dem globalen Norden eher infantilisiert werden von der Gesellschaft bzw. also von den UN Rights Child Convention? Und zweite Frage, wenn Sie auch, weil das ist ja auch meine Beobachtung, dass eine anderswertige Kindheit, wie das Sie im Süden beschrieben haben, zum Beispiel Italien oder so, ja nicht, aber also ich fand es auch so, ich kann das bestätigen, dass Kinder sind eher Teil von der Gesellschaft zu leben, sie sind ja nicht abgeschirmt, haben ja keine Schlafzeiten, also dass die Kinder ganz pünktlich um 9 ins Bett müssen und so weiter. Und habe so das Gefühl, dass wenn man dann anders ist, ein bisschen anders von dieser Vorstellung ist, wird das pathologisiert von der Gesellschaft hier als irgendwie so also schlechte Erziehung. Oder was werden Sie denn halt so, ich will halt so eher so eine Bestätigung vielleicht fragen, also von dieser Befragung von mir auch, weil ich kann es auch bestätigen, was Sie ja gesagt haben.
Also mir lacht das Herz, wenn ich Ihnen zuhöre. Ja. Das ist in der Tat, also wenn Sie das Stichwort Infantilisierung hier ansprechen, ich habe das nicht jetzt ausdrücklich gebraucht, aber ich hätte es genauso gut auch verwenden können. Also ich würde in der Tat sagen, dass unsere, und das gibt auch vor allem in den 70er, 80er Jahren, haben das auch eine ganze Reihe von Sozialforschern und auch Aktivistinnen, Aktivisten in der Frauenbewegung, Kinderrechtsbewegung auch mal zum Ausdruck gebracht, dass unser Kindheitsverständnis eigentlich Kinder kleiner macht, als sie sind. Und das merkt man, oder in anderen Worten, infantilisiert. Ja, also das merkt man schlicht und einfach darin, dass wenn also Kinder bei uns sozusagen, ich sag mal so, in das Adoleszentenalter kommen, dass es ihnen peinlich ist, noch als Kinder bezeichnet zu werden. Also ich will Ihnen nur so ein Beispiel nennen. Ich habe meine eigene Tochter, als die 12 war, war ich irgendwie besorgt, also dass die immer im Internet da so bei Facebook und sonst wo da so rumrauschte. Und ich wollte sie auf eine speziell, also von der Jugendorganisation hier für den Falken entwickelten, speziellen interaktiven Website für junge Menschen aufmerksam machen, für Kinder aufmerksam machen, weil ich die wirklich gut gemacht fand. Und dann hat sie mich nur etwas mitleidig angeguckt und hat gesagt, ja, also sag mal, ich bin doch kein Kind mehr. Und da war sie 12, ja. Also zeigt also diese Separation, die ich auch angesprochen habe, als typisch für das westliche Kindheitsverständnis zwischen Erwachsenen- und Kindheitswelt, geht einher mit der, dem, was Sie Infantilisierung genannt haben, also der dieser Kinder, die in dieser Kindheitswelt leben. Und das wird meines Erachtens den Kindern nicht gerecht. Natürlich haben viele Kinder das verinnerlicht auch, ja, und sehen sich so und nutzen das auch zum Teil für sich. Es ist natürlich ein gewisser Schonraum, der eine gewisse Freiräume auch bietet, aber er stößt spätestens, wenn sie ins Adoleszentenalter kommen, dann auch an Grenzen oder ruft Probleme hervor, weil man plötzlich sich nicht mehr ernst genommen fühlt. Und das kann aber auch relativ früh schon passieren, sich nicht mehr ernst genommen zu sehen. Und jetzt den zweiten Punkt, jetzt überlege ich gerade nochmal, was der zweite war, also was ich angesprochen habe.
Pathologisierung von
ja, genau. Ja, ja, genau. Also das ist das, was ich versuchte eben zu sagen, dass sozusagen unsere, ich sage jetzt mal westliche Arroganz, die darin besteht, dass wir, also das, was wir als die beste Kindheit oder als gute Kindheit verstehen, die historisch gewachsen ist im Laufe der letzten 300 Jahre oder 350 Jahre in Europa, dass wir das als die Spitze des Fortschritts betrachten, dem anderen nur noch nachzueifern hätten. Und wenn andere anders sozusagen andere Dinge machen, wie ich vorhin an dem Beispiel sozusagen der arbeitenden Kinder genannt habe, dann werden die also entweder als zurückgeblieben, ja, kulturell oder zivilisatorisch zurückgeblieben bezeichnet oder gar, ich habe gesagt, kriminalisiert oder gar sozusagen beschuldigt, dass sie irgendwie eher eigentlich ja sozusagen auf einem abschüssigen Weg sich befinden, der letztlich in der Delinquenz oder in der Kriminalität endet. Also dass es eine schlechte Kindheit ist, die Kinder eigentlich verdirbt, ja, und ihnen nicht wirklich eine Zukunft garantiert. Und ich denke, es ist schwierig, da einen Weg zu finden, zu sagen, also die Zukunft kann sich auf andere Weise entwickeln und sie muss nicht einfach in diesen sozusagen Abstufungen und in dieser Form institutionalisiert erfolgen, wie wir das hier als selbstverständlich, viele von uns als selbstverständlich betrachten, dass das irgendwie, dass das Leben eingeteilt ist in, weiß der Himmel, in die Kleinkindalter, dann kommt Vorschulalter, dann kommt das Schulalter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das kann ganz anders sein. Und ich denke, dass wenn man einigermaßen unbefangen so auf das, was ich als Kindheiten des globalen Südens bezeichnet habe, blickt, dann kann man sehen, also dass dort also diese sozusagen Kindheiten ganz anders gestaltet werden können, gestaltet sein können und dass das zur großen Zufriedenheit auch dieser Kinder geschieht. Ich meine, es ist ein großer Konflikt, ein großer Widerspruch darin, dass das, was ich hier als wachsende soziale Ungleichheit in der Welt bezeichnet habe, natürlich für die Menschen im globalen Süden zu großen Belastungen wird. Und das gilt auch zum Beispiel für das Thema Kinderarbeit. Natürlich sind viele Kinder sozusagen genötigt, in gewisser Weise aufgrund der Armut, jetzt irgendwie zum Lebensunterhalt ihrer Familien beizutragen oder gar auf eigene Faust irgendwie zu überleben, ja, durch Arbeit. Und das schränkt natürlich ihren Spielraum auch gewaltig ein, dann auch wirklich dies in einer Weise zu tun oder Verantwortung in einer Weise auszuüben, die sie jetzt nicht selber zusätzlich überlastet und belastet, ja, oder gar also gesundheitlichen Gefahren aussetzt oder gar ihr Leben gefährdet. Das ist ein Problem. Also ich denke, insofern reicht es auch nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Kindern, die für sich ein Recht zu arbeiten und Recht in Würde zu arbeiten fordern, einfach nur zu sagen, ja, wenn das Recht irgendwie jetzt besteht, dann ist das Problem gelöst. Weil dann immer noch, also zumindest, ja, also das Problem sozialer Ungleichheit und wachsender sozialer Ungleichheit in der Welt angegangen werden muss und das Problem der Armut angegangen werden muss, das wir ja mit produzieren. Also das durch, ich habe es vorhin genannt mit dem Stichwort Extraktionsgesellschaft, ein anderer Kollege spricht von imperialer Lebensweise. Also wir unsere Lebensweise die trägt mit dazu bei, dass im Grunde genommen die Kindheiten im globalen Süden eben nicht einfach nur ideale Kindheiten sind, sondern Kindheiten auch unter extremem Druck. Ja, aber ich denke, man muss sozusagen, ich habe jetzt genug gesagt, vielleicht haben Sie noch mehr Fragen.
Da war noch eine Frage, ganz dort oben.
Ich hoffe, ich bin eingegangen auf Ihre...
Ja, ich wollte nur vorbeigehen in Bolivien, das ist ja seit 2014, soweit ich weiß, gesetzlich festgelegt, dass Kinder arbeiten gehen dürfen. Das hat sich nur gezeigt, dass sich dadurch an den Arbeitsbedingungen einfach nichts verbessert hat. Also es wurde legalisiert, die Arbeitsbedingungen haben sich aber nicht verbessert. Und es ist ja auch nicht so, dass Kinder nur besonders gute Kinderarbeitsbedingungen arbeiten müssen. Das sind ja Arbeitsbedingungen, das sagen wir bei Erwachsenen, das ist Ausbeutung. Das ist nicht anders, nur weil die Menschen jünger sind. Also ich sehe da einfach ganz prinzipiell das Problem, dass Ausbeutung Ausbeutung bleibt, egal ob das Kind 10 Jahre alt ist oder ob der Erwachsene ab 60 wird. Also von daher finde ich die ganze Diskussion ein bisschen schwierig, weil ein Recht auf Arbeit ja eine Wahlfreiheit impliziert, die haben aber ganz viele Leute nicht, weil sie gezwungen sind zu arbeiten.
Ja, also ich ja. Ja klar, ich stimme Ihnen zu. Also klar, insofern, also die Sache sozusagen, das Recht selber ist nicht die Lösung. Es kann nur ein Teil, ein kleiner Teil einer Lösung sein. Und in der Tat, solange Menschen sich in einer extremen sozialen Notlage befinden, ja, nützen ihnen Rechte wenig. Also man muss gleichsam alles, man muss beides tun. Also sozusagen ein Recht haben und für die Anerkennung dieses Rechtes sorgen, aber auch die Notlage bekämpfen. Und in der Tat, also das ist klar, also ich bin insofern auch skeptisch. Wir machen unseren Masterstudiengang zu Kinderrechten und ich denke, es ist wichtig, dass also Kinder auch selber sich bewusst sind, dass sie eigene Rechte haben, die sie auch einfordern können, aber dass es nur einfach sich auf Rechte zu berufen auch eine Sackgasse sein kann, weil es dazu führen kann, ja, sozusagen in einer Art von negativer Dialektik, sagen, weil du nicht deine Rechte einforderst, bist selber schuld, ja, dass du in so einer Notlage bist. Also das ist eine verzwickte Geschichte, aber ich finde eben zu unserer Verantwortung auch als Menschen, die durch unsere eigene, sage ich jetzt mal so, imperiale Lebensweise, ja, die soziale Ungleichheit in der Welt immer sozusagen verstärken, ja, muss man, gehört dazu, dafür eben auch zu sorgen, sich dafür einzusetzen, dass die Menschen im globalen Süden eben nicht mehr in dieser Not leben müssen. Ja, die meisten Menschen. Ich meine, wir können ja auch im globalen Süden gibt es ja auch große Unterschiede zwischen den Reichen und Armen. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist dort selber, ich habe da auch darauf hingewiesen, ist selber sehr groß. Insofern, also ist jetzt nicht einfach nur eine geografische Unterscheidung. Aber ich stimme Ihnen völlig zu. Also das muss geschehen. Aber auf der anderen Seite, also weil Sie nochmal das Stichwort Kinderarbeit angesprochen haben, sozusagen diese Politik, die von internationalen Organisationen und auch von unserer Regierung und anderen Regierungen so vertreten wird, dass man meint, also man kann die Probleme von Kindern, die arbeiten, ja, dadurch lösen, dass man ihre Arbeit verbietet. Ja, das geht nach hinten los. Und da gibt es diverse Studien, die das zeigen, dass die Situation der Kinder danach noch schwieriger ist. Weil wenn sie in der Not sind und irgendwas tun müssen, zum Lebensunterhalt beitragen müssen, dann machen sie denn das, was sozusagen im Schatten, ja, oder in der Illegalität dann noch möglich ist. Und da sind die Optionen noch geringer. Die Möglichkeiten noch geringer. Und da gibt es Studien, die das eindeutig belegen. Insofern ist das eine totale Sackgasse und ich bezeichne das als einen Teil der Kindheitspolitiken, die gleichsam aus der nördlichen Perspektive gemacht werden und mit einer großen Arroganz gemacht werden und dazu noch auch vom Schreibtisch her entwickelt werden, wo die Leute, die oft diese Politiken ersinnen, von den realen Lebensverhältnissen dieser Menschen und der Kinder auch überhaupt keine Ahnung haben und sich auch nicht dafür interessieren. Im Grunde genommen. Die haben ihre Lösungen im Kopf und die werden dann angewendet und egal, was rauskommt. Hauptsache die Zahlen stimmen.
Okay, Manfred, danke für deinen Vortrag und die nochmal ausführlichen Erläuterungen, da wir beide auf die Deutsche Bahn angewiesen sind und die tatsächlich nicht modern ist, sondern eher als unterentwickelt zu begreifen sein sollte, müssen wir jetzt hier und heute beenden. Ich darf mich bedanken für Ihre Anwesenheit und hoffe, einige von Ihnen oder eigentlich alle nächste Woche nochmal begrüßen zu können. So kurz vorm 4. Advent kommt nochmal ein ähnlicher gelagerter Vortrag, der uns nochmal mit solchen Ungleichheiten globaler Art konfrontieren wird. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen angenehmen Champions-League-Abend.
Vielen Dank auch von meiner Seite.